Es ist Rauschzeit. Hallo, ich bin Alexandra und gemeinsam mit Vicky Moritz und Natalia moderiere ich Rauschzeit, den tabulosen Podcast der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Hör rein, überall dort, wo du Podcast hörst. Macht Kiffen dumm? Was ist in Drogen drinnen? Und was hat das alles mit psychischer Gesundheit zu tun? Unsere Expertinnen liefern dir die Antworten. Offen und ohne Vorurteile. Rauschzeit. Mehr als Rausch.
Hallo und willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Arbeiter-Rautz.
Ich bin Franziska Zeudl.
Und heute geht es bei uns um ein Thema, das wahrscheinlich gerade ziemlich viele Familien betrifft, nämlich den Frieden oder noch besser gesagt den Unfrieden unter dem Weihnachtsbaum.
Genau, und noch ist es nicht zu spät, da an der einen oder anderen Schraube zu drehen. Ein paar Tage sind es ja noch bis Weihnachten. Und um rauszufinden, welche Schrauben das sind, an denen wir drehen sollten, haben wir uns einen Profi ins Studio eingeladen, und zwar Valentina Philadelphi-Steiner. Sie ist Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Familienrecht und sie ist außerdem Präsidentin des Bundesverbands für Mediation. Sie kennt die Konflikte in Familien also ganz genau. Und auch, wie man sie vermeidet, hoffentlich. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Uns hätte als erstes mal interessiert, wir sind ja nicht so ganz zufällig auf diese Folge gekommen und dieses Thema. Warum streiten wir eigentlich ausgerechnet zu Weihnachten so viel mit unseren Familien?
Also ich habe das mir schon ein paar Mal überlegt, weil interessanterweise jedes Jahr wieder, alle Jahre wieder, das Thema kommt. Und ich glaube, dass es, wenn man sich den gesamten Dezember ansieht, dass es eigentlich relativ schnell auf der Hand liegt. Wir werden im Dezember überschüttet mit Bildern von glücklichen Familien. Jeder kennt die Werbungen, wo die Familien zusammenkommen, sich umarmen. Es gibt wundervolle Weihnachtsgeschichten mit einem Happy End. Und so sind wir alle in dieser höchst emotionalen Phase und steuern auf einen konkreten Tag hin. Und an dem soll alles perfekt sein. Und ich sehe das in der Praxis, sie können Weihnachten auch mit manchen anderen Tagen vergleichen, wo man auf ein Event, auf einen Tag hinsteuert und der muss perfekt sein. Und durch diese längere ganze Phase der Adventzeit, wo die Menschen dort regelrecht hingetragen werden, sind die Erwartungen an den 24.12. dann so hoch, dass sie eigentlich fast nur enttäuscht werden können.
Spontan fallen mir da so Anlässe ein wie der Geburtstag, vielleicht wenn man noch ein Kind war und man sich wochenlang schon vorgestellt hat, wie perfekt dieser Tag wird, oder dann im Erwachsenenalter vielleicht auch der Hochzeitstag.
Richtig, ja. Also das ist zum Beispiel der Tag, den ich vor Augen hatte. Ich erlebe das ganz oft, dass Menschen total verzweifelt sind und an ihrem Hochzeitstag dann in Tränen ausbrechen, weil genau an dem Tag, ich weiß nicht, passt die Frisur nicht oder im Gesicht, das Wetter oder im Gesicht hat man irgendeinen roten Fleck plötzlich. Also alles so Dinge, weil die Erwartungen, die man an diesem besonderen Tag, an diese Situation, an dieses Event setzt und damit verbunden diese ganzen Emotionen, die auf uns von außen einprasseln, das macht einfach etwas mit einem Menschen.
Was sind denn jetzt, um zu Weihnachten zurückzukommen, so die häufigsten zwischenmenschlichen Fehler, die wir machen? Jetzt ist es ja meistens nicht das Wetter, das die Stimmung zerstört, sondern eher die ewig gleichen Spitzenkommentare der Verwandtschaft oder die immer gleichen Themen sind.
Also, wie soll ich sagen, number one schon fast, um so zu sagen, ist der Familienstreit mit den Verwandten. Und das ist etwas, wenn man sich überlegt, also schon in jeder intakten Familie ist eine Familienzusammenkunft, wo mehrere Familienmitglieder zusammenkommen, da menschelt's. Und es ist einfach in der Natur der Sache, der eine versteht sich mit dem besser und mit dem anderen schlechter. Und dann gibt's die unliebsame Tante, die immer böse Kommentare macht, ja, oder es gibt, ich weiß nicht, die Schwiegermutter, die immer was zum Nörgeln hat, oder auch die Ehefrau oder den Ehemann, wen auch immer. Und wenn man sich jetzt das, was wir jetzt eingangs besprochen haben, überlegt und sagt, und jetzt sind wir aber an diesem Tag, oder das sind ja auch die Weihnachtsfeiertage danach, und da soll es ja besonders perfekt sein und besonders schön sein, dann bemüht man sich, diese vielleicht Spitzenkommentare oder ein Verhalten, wo man schon weiß, dass es kommen wird und wo man sich darüber ärgert, wieder, so wie man sagt, runterzuschlucken. Ja, einfach nichts zu sagen und diesen Frieden zu wahren, bis dann die Eskalation kommt. Und die Überlegung ist, ob man vielleicht mit diesen Situationen anders umgeht, ja, und eben nicht sagt, koste es, was es wolle, wir wollen diesen Frieden, weil dann ist die Eskalation nahezu schon vorprogrammiert, weil irgendwann diese Schmerzgrenze erreicht ist. Und vielleicht ein anderer Zugang, wie man dorthin kommt, dass man sagt, okay, ich möchte es vielleicht dieses Jahr anders machen. Vielleicht überlege ich mir, dass ich dieses Jahr auf die Spitzenkommentare nicht so reagiere wie immer, dass ich eben nichts sage, bis ich irgendwann nicht mehr kann und aus mir herausbreche, sondern dass ich das von Anfang an vielleicht thematisiere, damit wir das gleich stoppen. Und da helfen dann natürlich Überlegungen, wie kann ich denn das bei wem anderen ansprechen, damit es nicht sofort zu einer Eskalation kommt.
Also so ganz konkret, die Tante kommt jedes Jahr und macht irgendwelche komischen Kommentare über die Frisur, das Outfit, die Kinder, die in ihren Augen nicht erzogen sind. Wie spreche ich das vorab an, ohne dass man dann schon wieder vorgeworfen wird?
Ja, du bist sagst so empfindlich.
Ja, also es ist genau, wie Sie sagen, es ist dieser Vorwurf. Also in der Mediation lernen wir als Mediatoren ja auch die Menschen zu unterstützen, wenn sie in einer Konfliktsituation sind. Sie kennen das, jeder, der mit einem Partner oder mit einem Angehörigen streitet oder sich in einem Streit befindet. Es kommen immer wieder dieselben Sätze, es kommen immer die Vorwürfe. Und wenn ein Vorwurf kommt, dann kann man in einer Streitsituation nahezu nur mit einer Reaktion eben reagieren. Und die Reaktion ist ein Angriff und ein erneuter Vorwurf. Und damit kann dieses, das ist auch eine Art, miteinander zu kommunizieren, aber damit dreht sich diese Konfliktspirale immer weiter. Und wenn ich jetzt bewusst sage, die Tante sagt mir schon wieder, es ist unmöglich, eure Kinder sind nicht erzogen und die rennen nur herum, dann kann ich natürlich darauf reagieren und sagen, ja, du hast deine Kinder wahrscheinlich besser erzogen und eben mit einem Gegenvorwurf kontern, ja, und dieses Streitgespräch nimmt seinen Lauf. Oder ich kann mir auch überlegen, vielleicht ganz anders zu reagieren und zu sagen, du, ich merke jedes Jahr wieder, dass du mit der Erziehung von unseren Kindern nicht einverstanden bist, aber ich würde mir wünschen, dass wir heute zu Weihnachten einfach diese Diskussion nicht machen. Wir machen es mit den Kindern so und du so und deswegen hat ja jeder halt einfach andere Erziehungsstile. Ich sage nicht, dass diese Antwort dann vielleicht die Tante jetzt nicht genauso dorthin bringt, dass sie wieder mit einem neuen Vorwurf kommt, ja. Aber es ist einfach die Überlegung, dass man aus diesen Kommunikationsmustern aussteigt. Ein anderer Zugang ist auch, dass wenn so ein Vorwurf kommt, dass man das Thema komplett wechselt, ja. Mhm. Oder, und das ist eigentlich das, was ich auch am meisten erlebe, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und selber überlegt, okay, die macht das vielleicht gar nicht so sehr, um mir persönlich jetzt ein Leid zuzufügen, sondern aus ihrer Situation heraus. Warum kann diese Tante immer nur mit Vorwürfen agieren? Und wenn man sich darüber schon einmal Gedanken macht und ein bisschen reflektiert, dann kann man das Ganze auch lockerer sehen. Und das macht auch schon was mit Menschen. Und dann wird man vielleicht nicht bei der ersten Aussage schon aggressiv und implodiert regelrecht, sondern man kann es mit Humor nehmen. Ja? Also es gibt mehrere Zugänge. Ich würde es einfach ausprobieren.
Das sind jetzt so Ansätze, wo man auf emotionaler Ebene quasi dem ganzen Thema begegnet. Gibt es denn auch äußere Faktoren, auf die man vielleicht am Tag selber, am Weihnachtstag oder auch schon in den Tagen zuvor einwirken kann?
Ja, also wie gesagt, äußere Faktoren. Ich sehe, dieser ganze Dezember bringt die Menschen dorthin, wo diese Eskalation ist, ja. Und ich gebe immer auch einen Tipp und sage, wenn Sie in eine angespannte Situation kommen, oder wenn Sie schon wissen, dass diese Situation vielleicht angespannt wird, dann überlegen Sie sich, dass Sie dort reingehen, so dass es Ihnen am besten geht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zu Weihnachten möchten sich alle schön anziehen und versuchen sich schön herzurichten und vielleicht hat man dann genau etwas an, in dem man sich überhaupt nicht wohlfühlt. Das macht auch was, weil dann in dem Moment, wo man sich nicht wohlfühlt, ist man vielleicht noch empfänglicher dafür, dass man von einem anderen angegriffen wird und dass einen das auch berührt. Oder man muss, und das ist ein total schwieriges, aber man muss versuchen, sich einfach in diesem ganzen schon regelrechten Weihnachtswahn, sage ich einmal, zu entstressen und nicht in diesem ganzen Stress in den Heiligen Abend regelrecht hineinspringen. Auch das sind natürlich so Dinge, die ich beachten kann, wo sich einfach meine gesamte Haltung und mein Wohlbefinden verändert und ich damit nicht so schnell irgendwie reagiere auf Dinge, die dann auf mich zukommen.
Oft ist ja die Gereiztheit schon recht hoch, bevor die Gäste kommen, weil es halt oft immer eine Person ist, die kocht und bäckt und den Tisch deckt und alles. Die ist dann natürlich nicht entspannt und vielleicht schneller gereizt. Könnte man einfach auch mal sagen, heuer ganz anders, jeder nimmt was zum Essen mit oder es gibt einfach nur eine Jause oder so in die Richtung gehen? Wird das die Situation vielleicht auch entspannen?
ja, warum nicht? Ja? Also ich denke mir das gerade, ich habe das bei mir selber erlebt. Ja? Also man muss ja nicht immer nur über die anderen nachdenken. Ich habe auch zwei kleine Kinder und ich habe natürlich auch diese Erwartung gehabt und ich habe genau das getan. Ich habe letztes Jahr entschieden, wir machen das ganz anders und habe das Weihnachtsessen umgeändert, sodass ich Zeit her hatte. Und ich sehe das bei ganz vielen eben, der eine kocht, der andere muss dafür die Kinder in der Zwischenzeit oder muss, aber der andere übernimmt da, weil die Kinder, damit zu Hause alles hergerichtet wird. Also ich erlebe auch oft, gerade weil ich eben auch im Familienrecht tätig bin, da gibt es dann, es sind oft einfach diese Role Models, Väter, die am Rande der Verzweiflung sind, weil sie schon 5 Stunden Kinder betreut haben, die total aufgeregt sind, weil das Christkind kommt und die super nervig sind, weil sie nur nach Hause wollen und die 5 Stunden lang sich mit aller Kraft bemühen, irgendwie die Kinder abzulenken und die Kinder ihnen in der Minute 20 Mal sagen, ich möchte nicht mit dir das und jenes machen, ich möchte jetzt nach Hause zur Mama und zum Christkind und zu den Geschenken. Ja, also deswegen, man muss ja immer den Menschen sehen und dann gibt es vielleicht die Frau oder die Oma und wer auch immer dann oder der Opa zu Hause steht und die kochen seit Stunden, haben die Erwartung, dass das Essen perfekt wird und dann verbrennt der Braten. Also man kann aus diesen Dingen bewusst aussteigen und sich überlegen, dann machen wir es vielleicht dieses Jahr anders, ist eine gute Idee, ändern wir das Essen, sodass wir nicht diese 5 Stunden Vorbereitung haben und dafür einfach ruhiger in die Situation reingehen können.
Sie haben es vorher schon angesprochen, sogar für eigentlich sehr unter Anführungszeichen heile Familien ist Weihnachten oft schon eine ziemliche Herausforderung. Jetzt gibt es ja aber auch total viele Patchwork-Familien, geschiedene Paare mit Kindern, Familien, in denen vielleicht was Schlimmes passiert ist in diesem Jahr. Wie gehen die denn mit Weihnachten um? Beziehungsweise wie kann man, wenn man in so einer Situation ist, diesen doch irgendwie für viele sehr wichtigen Tag vielleicht schön verbringen?
Da gibt es, so wie das Leben ist, so viele Sachverhalte, die sind so vielschichtig, die kann ich gar nicht da alle zusammenfassen. Aber wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie schwierig es oft in Familien ist, wenn Familienmitglieder zusammenkommen und diese großen Erwartungen an Weihnachten bestehen, da muss man sich nur überlegen, eben wenn man in einer Familie ist, die gerade nicht intakt ist. Ja? Sie leben in Scheidung, in Trennung. Sie sind vielleicht dieses Jahr das erste Mal damit konfrontiert, dass die Kinder beim anderen Weihnachten verbringen. Und ich erlebe da schon einfach sehr viele Ängste, ja, bei Menschen, die sagen, okay, ich bin damit konfrontiert, ich will dieses Jahr Weihnachten gar nicht feiern, weil ich weiß, ich bin alleine zu Hause. Und da sage ich einfach, also ganz wichtig ist dieses Mitgefühl und dieses Sehen von Menschen. Also es ist jeder individuell und in Individuum und egal ob in einer Familie, ob intakt oder nicht intakt, wir sind einfach nicht an jedem Tag genauso drauf, wie wir drauf sind. Und wenn dann wir so äußere Umstände haben, die dazukommen, Scheidung, Trennung, Streit, Todesfälle, dann sind natürlich diese Feste die, die einem besonders schwer fallen. Und da ist es auch, finde ich, einfach ganz wichtig, dass man dieses Mitgefühl hat und auch die Menschlichkeit hat. Und wenn man in seinem Umkreis jemanden hat, der vielleicht, wo man weiß, okay, der lebt in Scheidung und der wird dieses Jahr alleine zu Weihnachten zu Hause sein, weil die Eltern beim anderen Elternteil sind, vielleicht ladet man den oder diejenige einfach ein zu sich, ja, damit er nicht allein ist, weil man kann ja selber genauso in so eine Situation kommen.
Ein sehr, sehr schöner Gedanke. Aber jetzt haben Sie erwähnt, manche Leute sagen ja, heuer lasse ich Weihnachten aus. Ich will nicht verneinen, dass auch dieser Gedanke mir schon manches Jahr durch den Kopf gegangen ist. Kann das funktionieren, einfach sagen, heuer ist Weihnachten abgesagt?
Ja, ich erlebe Menschen eben gerade in den Trennungssituationen, die dann sagen, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass ich dann im halbjährigen leeren Haus, in der halbjährigen Wohnung bin. Und die entscheiden sich dann bewusst, dass sie auf Urlaub fliegen zum Beispiel. Ja, weil sie sagen, es ist schwierig, zu Hause in den 4 Wänden Weihnachten einfach auszulassen, aber die entscheiden sich dann ganz bewusst, was anderes zu machen. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben, sie machen eine Wanderung. Andere sind dann auf irgendein meditatives Seminar gegangen. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, wenn sie wollen. Ich glaube, wenn man will, ist es durchaus eine Option. Ja, warum nicht? Aber die Frage ist halt, ob es einem damit besser geht, wenn man diesen Tag einfach skippt oder ob man nicht sagt, ich möchte bewusst was Gutes draus machen. Ja, aber ich glaube, es ist schon allein die Überlegung und diese Auseinandersetzung damit, die schon sehr viel verändert.
Für alle von uns, die dann doch wieder mit den heißgeliebten Verwandten am Weihnachtstisch und unterm Weihnachtsbaum zusammenkommen, was sind denn so die häufigsten Streitthemen, die da aufkommen?
Also, was sehr oft ist, ist das Essen, interessanterweise, und eben so Kommentare, wie man es besser hätte machen können. Ein anderes Streitthema sind auch sehr oft die Kinder, weil wir das als Beispiel hatten, die Kindererziehung. Und dann in der Familie auch oft die Lebensführung, also wie man sich entscheidet, ein Leben zu führen. Und da haben sie halt mehrere Ebenen, die zusammenprallen. Da haben sie einen Generationenkonflikt, dann haben sie einfach, dass jeder einen anderen Zugang hat, ja. Und dann haben sie die persönliche Ebene, dass sich Menschen gut oder besser kennen. Und wenn die Beziehungsebene zwischen zwei Menschen, also das muss jetzt nicht nur die Paarbeziehung sein, sondern auch insgesamt, wie sie sich mit jemandem verstehen, ja, wenn diese Beziehungsebene eine gute ist, dann haltet man auch Kritik besser aus. Wenn die Beziehungsebene schon eine sehr dünne ist oder eh schon sehr bröckelig ist, dann führt eine kleine Kritik schon relativ schnell zur Eskalation. Und das ist auch etwas, was man sich überlegen kann, wenn man wieder bei diesen, sage ich mal, Maßnahmen ist, was kann man unternehmen, dass es sich verändert. Vielleicht versucht man mal die Beziehungsebene zu ändern. Geht nicht immer, ist auch nicht immer gewollt. Manchmal ist es einfach so, dass man sagt, ich möchte mit jemandem ganz bewusst einfach nicht mehr Kontakt, das nicht verbessern. Aber wenn es eine Möglichkeit ist, dann kann man das auch in Betracht ziehen und immer versuchen, auf dieser Ebene zu arbeiten. Geht man mal mit demjenigen einen Kaffee trinken, redet man mal mit ihm. Vielleicht verändert das dann ganz wesentlich was an der Beziehungsebene und dann lernt man den anderen besser kennen und dann weiß man, dass vielleicht gewisse Kommentare gar nicht persönliche Vorwürfe sind, sondern einfach eine Art und Weise, wie jemand mit dem anderen umgeht und wie er sich ausdrückt.
Ich habe immer das Gefühl, so im Freundeskreis, ein großes Thema ist auch, dass man halt so ein bisschen wieder zum Kind wird, wenn man nach Hause fährt. Also man schläft in seinem alten Bett und da hängen noch die Poster von früher an der Wand.
Oder nicht mehr.
Oder
das
nicht mehr.
Das war für mich mal schlimm, als mein Kinderzimmer einfach umgestaltet worden war in den Wochen davor. Mhm. Das war auch irgendwie nicht so schön.
Klingt auch nach einem Konfliktthema.
Ja.
Und man kommt ja dann unweigerlich in so eine andere Rolle wieder rein, oder? Kann man das irgendwie verhindern?
Ja, also das habe ich auch gemeint mit Generationenkonflikt, ja, weil eben, man kommt nach Hause, man ist plötzlich dann wieder die Tochter oder der Sohn, ist in dem Haus und gleichzeitig kommt man aber diesmal mit seinen eigenen Kindern und seiner Frau und ist einerseits in dieser Kinderrolle zu seinen Eltern und auf der anderen Seite ist man der Familienvater oder die Familienmutter und hat seine Kinder. Also verhindern, sie können ja nicht komplett aussteigen, aber ich glaube, das Bewusstmachen macht einen ganz großen Unterschied. Und ich erlebe halt, dass diese Kommentare, Seitenkommentare, Vorwürfe, leichte Seitenhiebe, all diese Dinge, wenn man sie über sich regelrecht ergehen lässt und einfach nicht reagiert, dann kommt irgendwann der Moment, wo es eskaliert. Und da ist einfach mein Tipp, dass man das gleich aufgreift, ja. Also wenn man zu Hause ist und die Mutter sagt dann wieder die Dinge, die sie immer gesagt hat in der Kindheit und man ist selber da und es ist einem vielleicht vor seinen eigenen Kindern unangenehm, dann ist es total okay, wenn man die Mutter auf die Seite nimmt und sagt, du Mama, ich weiß, du machst es als meine Mama, aber schau, ich bin heute da mit deinen Enkeln und die sehen mich als Mama und ich habe den Eindruck, dass das komisch ist, wenn die das Gefühl haben, ich werde praktisch von der Oma geschimpft, ja. Ich würde die bitten, du kannst mir das alles sagen, aber nicht vor den Kindern. Also, dass man einfach diese Dinge anspricht und sie nicht eben schluckt, sie nicht einfach untergehen lässt, bis es dann eskaliert. Das direkte Gespräch ist auch oft dann eine Konfrontation, aber es löst etwas aus und es beendet diesen Konflikt möglicherweise zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht so hoch eskaliert ist.
Es ist Rauschzeit. Hallo, ich bin Alexandra und gemeinsam mit Vicky Moritz und Natalia moderiere ich Rauschzeit, den tabulosen Podcast der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Hör rein, überall dort, wo du Podcast hörst. Macht Kiffen dumm? Was ist in Drogen drinnen? Und was hat das alles mit psychischer Gesundheit zu tun? Unsere Expertinnen liefern dir die Antworten. Offen und ohne Vorurteile. Rauschzeit. Mehr als Rausch.
Gibt es denn auch Themen, die man vielleicht trotzdem bewusst nicht ansprechen sollte? Ich denke da jetzt an gewisse US-Präsidenten, die wiedergewählt worden sind oder den Nahostkonflikt, wo ich schon die ein oder andere Familienfeier eskalieren sehen habe. Oder sollte man da vielleicht auch den Konflikt im Fall einfach mal aushalten?
Ja, also die politische Situation ist natürlich immer, gerade wenn unterschiedliche Generationen auch dazukommen, ein potenziell hoch eskalatives Thema. Aber interessanterweise finden sie in Familien viel, viel höher eskalierendere Themen als allgemeine Politik, sondern da ist die Frage, wie der Truthahn gebraten wird, möglicherweise ein Thema. Jeder kennt es. In jeder Familie gibt es Themen, wo man weiß, wenn ich damit beginne, dann haben wir in wenigen Minuten die Eskalation. Und ich erlebe auch, dass es Familien gibt, wo es regelrecht Gesprächsauflagen gibt, ja, wo dann der Partner oder die Partnerin zum anderen geht und sagt, du bitte, heute nicht dieses Thema. Ja. Und was passiert, wenn sich die Situation zuspitzt, man spricht die Dinge eben nicht an, dann kommt irgendwann der Moment und dann fährt einer genau mit diesem Thema rein, weil er weiß, so, und jetzt kommt die Eskalation. Also man kann es natürlich auch bewusst verwenden. Und ja, ich sehe das, weil Sie gesagt haben, Regel, es gibt manche Themen, wo man sagt, bewusst, die sprechen wir nicht an. Ja, oder über ein Familienmitglied, das sich unmöglich aufgeführt hat, das nicht an dem Tag dabei ist, aber wo es Menschen gibt, die am Tisch sitzen und die pro für diese Person sind, da ist es auch oft so, dass man das dann irgendwie vermeidet. Aber diese Dinge zu vermeiden, bringt in der Praxis dann manchmal mit sich, dass es so als unsichtbarer Begleiter trotzdem am Tisch sitzt. Ja? Und da ist dann die Frage auch wieder, ist es nicht besser, das einfach anzusprechen? Und ja, man kann ja, also ich merke immer, wenn man so viel mit sich selbst überlegt, ja, und sich so viele Gedanken macht, da ist es oft besser, die Dinge einfach beim Namen zu nennen und so unausgesprochene Themen einfach anzusprechen.
Klingt gefährlich zu Weihnachten.
Ich kenne ja so Konzepte wie radikale Ehrlichkeit eher so auf der Paarbeziehungsebene auch. Aber das heißt, man kann das schon auch in die Familie mitbringen.
Ja, da müssen Sie bedenken, das, was ich gesagt habe, je besser die Paarbeziehung ist, umso mehr halten Sie aus. Und in der Paarbeziehung, ja, radikale Ehrlichkeit, auch das ist schwierig, ja, weil Sie können eine noch so gute Paarbeziehung haben. Radikale Ehrlichkeit wird schnell verletzend. Und die Frage ist immer, ehrlich ja, aber die Frage, wie formuliere ich es? Und ich kann zu jemandem aufrichtig etwas sagen, was ich genauso meine und es direkt sage, aber es macht einen ganz wesentlichen Unterschied, wie ich es formuliere. Ja, formuliere ich es beleidigend, untergriffig, angreifend oder wertschätzend, mit einem Mitgefühl und auch Verständnis, und das sind Welten.
Also unterm Weihnachtsbaum macht es einen Unterschied, ob ich jetzt meinem Partner sage, ich finde es total scheiße, dass immer ich die Geschenke einpacken muss. Oder ob ich sage, ich würde mich freuen, wenn wir uns dieses Mal die Aufgaben besser aufteilen.
Naja, schauen Sie, das klingt immer so geschwollen, ja, ja. Weil das ist ja total lebensfremd, ja.
Gut, das wollte ich nämlich gleich
sagen. Ja, also jemand, der in der Emotion ist, ja, der verwendet ja nicht diese Sätze, und ich höre auch oft, dass in der Mediation, das kann ja nicht funktionieren, weil das ist nicht praxisnah. Mhm. Glauben Sie mir, in Mediationen geht es extrem heiß her. Das ist nicht dieses mit Wattebauschen angreifen, es ist eine Haltung. Und wenn Sie sich bewusst dafür entscheiden, dann verändern Sie sich. Und dann verändern Sie sich in Ihrer Ausdrucksweise. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn Sie diese Haltung haben, dann verändern Sie Ihre Sprache und Sie verändern die Art und Weise, wie Sie Dinge ansprechen. Das heißt nicht, dass Sie nicht einmal Scheiße sagen können, ja, oder sonst ein anderes Schimpfwort. Und das heißt auch nicht, dass Sie nicht mit Emotionen sprechen. Aber es ist ein anderer Zugang, und Sie werden merken, das ist zumindest meine Erfahrung, Menschen hören Ihnen besser zu, weil sie Ihnen besser zuhören können. Weil wenn ich jemanden nicht gleich in die Ecke mauere, argumentativ, und so anschieße, dass er nicht anders kann, als zu reagieren mit einem Angriff, dann habe ich eine höhere Aufmerksamkeitsspanne auf der anderen Seite und die Chance, dass das, was ich sage, tatsächlich dort ankommt.
Stichwort Partnerschaft. Ich habe im Freundeskreis auch die eine oder andere Partnerschaft, wo ein Teil sich auf Weihnachten freut und auf die Großfamilie und der andere gar nicht. Ist es denn auch okay, wenn man sagt, gut, dann bleibst du am 24. zu Hause und genießt den Abend alleine und ich gehe und gebe mir die Großfamilie? Oder was wäre da eine Lösung?
Ich glaube, okay ist alles das, was für jeden passt. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, das gibt es natürlich, ja, die kategorisch Weihnachten ablehnen und die anderen lieben die Großfamilie. Das ist natürlich on the long run immer schwierig, weil das einfach bei jedem Familienfest zum Thema werden wird. Der eine ist eher der Einzelgänger, nicht sehr gesellig und schätzt die Zweisamkeit, und der andere mag diese großen Gruppen. So wie man sagt, Gegensätze ziehen sich an. Das ist natürlich gerade die Herausforderung, die man dann wohl vom Partner bekommt, ja, dass der eine mehr gesellig wird und der andere sich auch einmal zurücknimmt. Aber wenn es für die Menschen passt, warum nicht? Ja? Also wenn einer sagt, ich will einfach nicht dabei sein und der andere schon. Es ist halt, ich sehe dann, dass diese Themen 10, 15, manchmal 20 Jahre später dann vorgeworfen werden, weil man eben am Anfang versucht, Kompromisse einzugehen. Irgendwann hat sich das so eingebürgert, irgendwann sagt man schon nichts mehr. Und am Ende, rückblickend, sind das dann immer die Dinge, die dem anderen vorgeworfen werden, weil du bist ja nie mitgegangen und du hast mich alleine gelassen. Und das sehe ich in der Mediation und das sehe ich genauso in meiner Tätigkeit als Anwältin, dass diese Wünsche, ja, und diese Vorwürfe, dieser ganze Komplex, er wird nicht dann besprochen, wenn er da ist, im Hier und Jetzt, sondern er wird dann besprochen, wenn es einfach oft schon sehr viel zu spät ist.
Jetzt sind es ja noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und wenn jemandem jetzt schon total graut davor, alles wieder genauso zu machen wie in den letzten Jahren, am 24., 25., 26. Familienoverkill und dann total erschöpft, irgendwie wieder zurück in den eigenen Wohnort zu fahren. Was kann man denn in so ein paar Tagen noch regeln, ändern? Bringt es was, jetzt in die Großfamilien-WhatsApp-Gruppe reinzuschreiben, hey Leute, wie machen wir es heuer anders? Oder ist der Zug abgefahren, wenn es nur mehr eine Woche hin ist?
Ich glaube, der Zug ist nie abgefahren. Also selbst am Tag selbst, man kann immer was ändern. Und ich würde das auch daran auch dringend appellieren, weil grundsätzlich ist es ja was Schönes. Ob man jetzt, egal welchen Zugang man hat, ja, ob man das jetzt religiös sieht oder nicht religiös sieht, ob man jetzt ein Familienmensch ist oder nicht, der Tag soll ja verbildlichen ein Zusammenkommen und Liebe. Und egal in welcher Ausgestaltung ich das sehe, habe ich die Möglichkeit, da was zu machen. Und ich sehe überhaupt nicht das Thema, dass es zu spät ist. Die Frage ist halt, man muss sich schon bewusst sein dessen, was passiert, wenn ich das jetzt verändere. Also wenn ich jetzt eine jahrelange Tradition, die immer so ist, aufbreche, dann wird das was machen mit den Menschen und was verursachen. Also das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen, wenn sich Menschen trennen oder scheiden lassen und die Familiensituation sich verändert, dann gibt es nicht mehr den 25. bei den einen Großeltern und den 26. bei den anderen Großeltern, weil beispielsweise die Eltern sich die Kinder aufteilen und der eine feiert am 24. und der andere am 25. Glauben Sie mir, da sind dann plötzlich in der Scheidung, ja, und in der Scheidungsverhandlung so unsichtbar die Familien mit dabei, weil dadurch, dass sie Weihnachten zwischen den Eltern auf zwei Tagen aufsplitten, verändert sich die Tradition, die seit 20 Jahren gelebt wird. Und deswegen, wenn Sie sagen, ist es eine Woche davor zu spät, ich glaube, wenn man jetzt sämtliche Familientraditionen plötzlich aufbrechen will und verändern will, da reden viele Menschen mit und viele werden nicht erfreut sein, weil man auch an Traditionen festhält und gewisse Dinge, das bringt ja Sicherheit. Ja, es ist immer dasselbe und auch wenn alle danach erschöpft sind, man weiß, was auf einen zukommt und das ist für ältere Menschen, aber auch für manche junge Menschen ein großes Problem, wenn man das verändert. Also es wird sicherlich aufregend, wenn sie was verändern wollen, aber verändern können sie immer was.
Der extremste Fall ist ja, wenn man der Familie mitteilt, ich feiere heuer zu zweit mit meinem Partner, meiner Partnerin. Ich glaube, das ist ja dann emotionales Chaos für die Eltern und Großeltern, oder?
Ja, das ist ähnlich wie bei der Hochzeit, ja, wenn sich zwei entscheiden, nur allein zu heiraten. Das sind auch Dinge, die jahrelang dann vorgehalten werden. Wir durften bei diesem Moment nicht dabei sein. Auch da denke ich mir, ist eine Frage, wie man es kommuniziert. Ja? Und selbst dann haben sie die Möglichkeit, dass es auf Unverständnis gerät, aber dann ist es so. Ja, ich glaube, also Konflikte gehören zu unserem Leben dazu und wir haben nicht alle dieselbe Meinung und das ist auch in Ordnung. Und dann muss man auch ein bisschen was aushalten.
Haben Sie vielleicht abschließend noch einen Tipp, wenn jetzt der Weihnachtsabend da ist und ich merke, die eine Tante drückt schon wieder die Knöpfe und in mir brodelt es schon. Gibt es da irgendeinen Kniff, wie man es dann eben schafft, vielleicht nicht gleich in die Luft zu gehen oder sich eben an ein paar doch irgendwie Gesprächskonventionen besser halten zu können? Sollte ich da rausgehen aus der Situation, tief durchschnaufen? Was ist da irgendwie vielleicht so ein Kniff?
Ein bisschen den Wein trinken vielleicht.
oder vielleicht nicht Wein trinken.
Ja, also ich glaube, wenn Sie in der Situation schon sind, ist es schon schwierig, das zu ändern, ja. Ich glaube, was wichtig ist, Konflikte gehören zu unserem Leben dazu und die wird es geben. Und die wird es auch dieses Jahr am 24.12.2024 geben. Wir wollen diese hocheskalierten Konflikte nicht, aber sie werden da sein. Also ist für mich die Frage, wie gehen wir damit um? Und wenn Sie sich diese Frage stellen, dann verändert das was. Und ich würde mir einfach überlegen, es wird auch dieses Jahr das Thema geben, aber wie machen Sie das eben, was wir besprochen haben? Reagiere ich anders drauf? Spreche ich es gleich an? Lenke ich radikal vom Thema ab, was auch immer, ja, setze ich mich einfach mit dem auseinander und denke mir, dieses Jahr will ich nicht, dass es mir nahe geht, weil ich weiß, sie macht es aus ihrer Überlegung heraus. Es ist der Umgang mit diesem Konflikt. Den Konflikt werden sie nicht wegbekommen, weil der wird immer da sein. Aber wenn sie den Umgang damit ändern, dann verändern sie die ganze Situation. Und alles, was sie beschrieben haben, das sind ja eh Dinge, die Menschen machen, wenn sie in der Situation sind, dass man rausgeht, dass man tief Luft holt, dass man nicht in der Emotion reagiert. Aber das ist alles, wie gesagt, total schwierig, wenn man da mittendrin ist. Ja? Ich würde mir wirklich für mich selber mitnehmen, so als kleine Erinnerung, okay, das wird da sein, ja, und ich würde mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und wenn die Situation am 24.12. oder am 25. dann so ist, dass ich mich selber daran erinnere, ich habe mir das überlegt und dieses Jahr habe ich mich entschieden, so damit umzugehen. Und dann probieren Sie das einfach einmal aus.
Viele hilfreiche Tipps für den 24., 25. und 26. und auch ein Plädoyer für mehr Realismus an den Weihnachtsfeiertagen. Oder
genau.
Ich glaube, das tut auch mal ganz gut.
Ja. Also ich glaube, das muss man auch für sich mitnehmen. Die wunderschöne Massivwerbung und der Coca-Cola-Weihnachtstruck, das sind wunderschöne Bilder, die Sie sehen zu Weihnachten. Aber Sie führen auch ein gutes Leben und haben auch eine gute Familie, wenn Ihre Familie nicht so ausschaut wie in den Werbungsbildern. Ja, auch dann ist es in Ordnung und kann ein schöner Heiligabend werden.
Frau Philadelphia Steiner, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Ich würde auch sagen, man kann sich zum Beispiel auch diese Folge von Besser Leben runterladen, speichern und dann einfach unterwegs zur Familie nochmal anhören, so zum Eingrooven.
Oder notfalls mal kurz eine Runde spazieren gehen und dabei diese Folge hören.
Und wenn Sie dann schon dabei sind, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen und 5 Sterne, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Oder wenn Ihnen dann ein total spannender Gedanke oder ein passendes Thema für uns einfallen sollte, dem wir uns noch widmen könnten, einfach an besserleben@derstandard.at eine Mail schreiben.
Und wir freuen uns über Weiterempfehlungen, auch unterm Weihnachtsbaum. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Ich bin Franziska Zeudel.
Und produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth.
Ciao.
Baba.
Es ist Rauschzeit. Hallo, ich bin Alexandra und gemeinsam mit Vicky Moritz und Natalia moderiere ich Rauschzeit, den tabulosen Podcast der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Hör rein, überall dort, wo du Podcast hörst. Mach Kiffen dumm? Was ist in Drogen drinnen? Und was hat das alles mit psychischer Gesundheit zu tun? Unsere Expertinnen liefern dir die Antworten. Offen und ohne Vorurteile. Rauschzeit. Mehr als Rausch.